Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist, mitten hinein in unser Leben. Ich habe uns heute Morgen ein Bild oder mehrere sogar mitgebracht, ein Altarbild von Albrecht Dürer. Er hat das um 1500 herum gemalt und es heißt Paumgartner Altar, weil das eine Familie gestiftet hat. Er hat ja in Nürnberg gelebt, der Dürer, und da gab es reiche Handels- oder Händlerfamilien und diese Familie Paumgartner hat das hier gestiftet. Und wir sehen da auch unten diese ganzen kleinen Figürchen, die da gemalt sind, die gehören zu dieser Familie. Und die Historiker schaffen es also, die irgendwie zuzuordnen, zu wissen, wer da was ist. Auch die beiden, die rechts und links stehen, die werden uns nachher nochmal genauer anschauen. Auch das sollen wohl Porträts sein von irgendwelchen Paumgartners. Man kann dieses Altarbild oder dieses Triptychon in der alten Pinakothek bewundern. Mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, dass ich das noch nicht geschafft habe. Dahin, das muss dann dringend mal nachgeholt werden. Das muss ich mir mal im Original anschauen. Aber wir wollen es zunächst auf die Mitte konzentrieren. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht schaut ihr es euch einen Moment an. Lasst es mal auf euch wirken, was ihr so entdeckt. Wir wollen uns das jetzt gleich mal Stück für Stück genauer ansehen. Dieses Bild ist etwas Besonderes, weil Dürer da etwas kunsthistorisch gemacht hat, was er vorher noch nie gemacht hat, soweit ich weiß. Er hat nämlich die sogenannte Zentralperspektive eingebaut. Er hat eine Reise gemacht, Dürer hat Bildungsreisen gemacht und dann ging es damals nach Italien, Florenz unter anderem. Der Brunelleschi, das war der, der den Florenzer Dom gebaut hat, der hat etwas wiederentdeckt, nämlich diese Zentralperspektive in der Renaissance. Der hat ein bisschen früher gelebt. Die Römer hatten das zwar auch drauf, aber das war dann verloren gegangen. Das heißt, dass man einen Fluchtpunkt hat, nämlich hier in diesem Fall, könnt ihr das sehen, ich habe das mal da versucht drüber zu legen, so als wenn man davor stehen würde. Und es die ganzen Sichtlinien zusammenlaufen in einem Punkt. Man kann auch mehrere Punkte haben, je nachdem, wie die Perspektive sein soll. Aber das ist eine Neuentdeckung. So hatte man bisher nicht gemalt. Das haben, wie gesagt, in Italien die Renaissance-Maler ganz neu ausprobiert und entdeckt. Und da gibt es dann auch mächtige Gemälde, wo es eigentlich nur darum ging, das alles räumlich darzustellen. Bis dahin war es üblich, die sogenannte Bedeutungsperspektive einzunehmen, wenn man was malt. Das heißt, man hat nicht 3D-mäßig, räumlich etwas gemalt, sondern man hat die Figuren nach ihrer Bedeutung gemalt, nämlich die großen, ich habe hier mal ein Bild, es ist völlig egal, welches das ist, rausgesucht. Da seht ihr den König, der ist groß, und dann seine Minister oder wer auch immer, Kanzler, sind ein bisschen kleiner. Und ganz unten sind die ganz unwichtigen hier diese, was sind das, Hofnarren oder so, die sind dann ganz klein unten dargestellt. So hat man versucht, dann zu malen und immer in sozusagen, als wenn man ohne Perspektive in unserem Sinn, kennt das vielleicht von Bildern von Pharao oder so, da gab es das auch, dann ist der Pharao immer ganz groß, vielleicht mit seiner Frau und alle anderen sind ganz klein gemalt. Es geht also um die Wichtigkeit der Person. So war bisher die Malerei, bis man eben diese Perspektive neu entdeckt hat. Und man kann ja fragen, was ist eigentlich realistischer, als wenn man jetzt ein Künstler ist und etwas darstellen will, die Bedeutungsperspektive oder die Zentralperspektive? Wir heutzutage haben uns natürlich völlig daran gewöhnt, dass alles in 3D ist. Also seitdem die Computer das auch richtig hinkriegen, gibt's kein Spiel, kein Film eigentlich genau genommen, wo das nicht also in 3D in allen Möglichkeiten angewandt wird. Wir kennen das gar nicht anders. Den Höhepunkt dieser Art zu malen gab es ungefähr in den 60er, Anfang der 70er Jahre in der Pop-Art. Ich weiß nicht, ob ihr sowas mal gesehen habt. Fotorealismus. Wo man also so gemalt hat, dass man ganz dicht vorgehen muss, um gucken, ist das jetzt ein gemaltes Bild oder ist das eigentlich ein Foto, was wir da sehen. Das war aber letztlich auch ein Irrweg. das ist dann auch keine Kunst mehr. Wir kennen das, aber man kann ja fragen, geht es nicht auch darum, die Menschen oder die Personen so darzustellen, wie wichtig sie sind? Und wir werden jetzt entdecken, dass Dürer so eine Mischung gemacht hat. Er hat zwar diese Perspektive neu entdeckt, das also jetzt hier auch gemalt, aber er hat gleichzeitig diese alte Malerei im Grunde beibehalten. Und wir fangen mal da oben in dem Torbogen an. Ihr seht da, dass der Engel da oben schwebt. Das ist also der verkündende Engel, der also die Geburt des Herrn ansagt. Und man kann es nicht gut erkennen, so ein bisschen, also kaum zu sehen. Ich weiß nicht, kann ich hier so einen Punkt, hier kann ich so einen Punkt machen. Da sind die Hirten auf dem Feld. Also er hat den Engel viel zu groß gemalt eigentlich. Also das eigentlich müsste der, wenn es perspektivisch richtig gesehen, dann müsste der auch nur so ein kleiner Punkt sein, dass man ihn kaum erkennen kann. Also auch da hat er diese Bedeutung deutlich gemacht, indem er das größer gemacht hat. Und man kann das weiter in dem Bild anschauen. Da sind zwei Hirten, die da ankommen in der ganzen Szene. Die sind da schwer im Gespräch, wie man sieht. Und wenn man das jetzt größenmäßig versucht, so richtig mal alle Lineale anzulegen, dann sind die eigentlich ein bisschen klein, zumindest im Vergleich zu Maria und Josef, die doch sehr raumfüllend da vorne sind. Also man könnte das jetzt schieben, die wären ein bisschen sehr groß. Und damit wird aber auch schon deutlich, wer hat hier die größte Bedeutung. Maria und Josef sind zwar gleich groß, so in etwa perspektivisch dargestellt, aber Maria ist schon wesentlich mehr im Zentrum des Ganzen. Die ist erhöht. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass dieser Altar etwas höher natürlich aufgehängt ist, dann schaut man so von unten da drauf und dann wirkt sie natürlich noch mal größer, diese Maria. Also die ist hier im Zentrum, das Jesuskind kann man kaum erkennen, so in der Mitte dazwischen wird von so Engelchen getragen, also liegt nicht ganz in einer Krippe, aber man sieht auch noch ganz ein wenig, dass es in diesem blauen Mantel von Maria liegt. Also nochmal diese Betonung, dass es auch um Maria geht. Maria ist in einer gewissen Weise klassisch dargestellt, nämlich mit dem blauen Mantel. Das ist typisch, Maria hat immer einen blauen Mantel an. In der Malerei, so als Himmelskönigin oder wie man sie immer dargestellt hat, das ist immer ganz wichtig. Aber Maria ist zugleich auch ganz untypisch dargestellt. Wenn wir jetzt Marienbildnisse sehen würden aus der Zeit oder früher, da wäre sie viel entrückter, viel himmlischer dargestellt worden. Und hier sieht sie ja fast aus, ja, fast schon naturalistisch. Ne, so wie so eine, natürlich hatte die nicht solche Gewänder an und sowas, aber sie sieht doch aus wie eine junge Frau, gar nicht so wie die Himmelskönigin, nenne ich sie jetzt mal. Also Dürer hat hier beides schon mal gemacht, dass er zum einen Maria in einer gewissen Weise ins Zentrum gerückt hat, aber zugleich auch relativiert hat. Also nicht typisch, es ist kein Marienaltar, wie sie ja reichlich gibt, wenn du in irgendeine Kirche hier gehst, katholischerseits, da wirst du sie überall entdecken. Die sehen ein bisschen anders aus. Und er hat uns dann noch einiges eingebaut, auch wenn das Jesuskind hier auf den ersten Blick recht unscheinbar vorkommt für eine Geburtsszene, sind doch so ein paar Hinweise, dass das nicht alles ist. Wenn wir oben in die Ecke gehen, ganz links oben, ist da eine übergroße Sonne gemalt. Die ist eigentlich, kann man natürlich sagen, irgendwie muss man die Sonne darstellen, aber auch ein Dürer wusste, dass die nicht so groß da zu malen wäre. Also er betont da sehr, dass dort ein Licht ist. Also das Thema Licht deutet er an, und wenn wir das weiter verfolgen, dann sehen wir direkt darunter der Engel, der da auch ziemlich leuchtet. Vorsicht, also dieses Thema Licht scheint hier angesprochen zu sein, und dann kann man da durchaus so eine Linie legen, nämlich dass es über diese Lichter, nämlich das Licht der Welt, was dort oben in der Sonne repräsentiert ist, über den Engel, der das verkündet, dass der gekommen ist, dann sozusagen eine Linie gezogen wird zu dem Jesuskind in der Mitte. Auch wenn Maria hier, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr zentral erscheint, ist es doch so ein Hinweis, es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, hier ein Marienbildnis darzustellen. Diese Linie werden wir gleich nochmal entdecken, die ist noch an einer anderen Stelle zu finden. Es geht hier nämlich noch um was anderes. Wenn wir uns jetzt das Gebäude mal da drumherum anschauen, was hat er geschafft, der Dürer? Normalerweise, wenn wir uns ältere Bilder ansehen würden, dann wären Darstellungen von Maria und Josef oder auch von anderen Heiligen oder so, die wären immer entrückt der Wirklichkeit. Man hat also nicht nur die bedeutungsmäßig die gestaffelt, sondern man hat das, was himmlisch war, das ist immer so woanders, so mit Gold hinterlegt. Also das hat nichts mit unserem Alltag zu tun. Und er schafft es hier, beides hinzukriegen. Zum einen ist das ein geschlossener Raum, den wir haben, in einer gewissen Weise. So richtig die Mauern drumherum. Es wirkt so, als wenn es also sich im Hof ist, in einer Burg oder wie auch immer. Und zugleich hat er diesen Raum nach hinten geöffnet. Also wir schauen hinaus auf die fränkischen Berge bei Nürnberg. Da findet das statt. Und es ist direkt nach hinten geöffnet, nämlich dahin, wo der Engel ist und dann auch, wo die Sonne da leuchtet. Es ist ein geschlossener Raum, aber nicht nur. Wenn wir uns die Mauern genauer ansehen, das kann man hier noch so halbwegs erkennen, dann ist das, was dort an der linken Seite ist, ziemlich kaputt. Da wird zwar dran repariert irgendwie, aber wir haben da Risse, wir haben Gemäuer auch oben, das sind ja nur noch Ruinen eigentlich, die da so rumstehen. Und da gucken auch so links so die Mauerleute, vielleicht Maurer oder wer auch immer, der das da sein soll, guckt da so raus, ein bisschen erstaunt, was hier los ist. Also wir haben auf der Seite ziemlich brüchiges Mauerwerk, was also dringend renoviert werden müsste, aber so richtig kommt das nicht voran. Und auf der anderen Seite, da wo Ochs und Esel im Stall stehen, das ist zumindest was neuer. Das ist nicht ganz frisch auch, also nicht nagelneu, aber es ist intakt und damit Säulen, also etwas gediegener. Das ist natürlich so ein kleiner Hinweis auf alt und neu. Kann es jetzt interpretieren im Sinne von Altes Testament, Neues Testament, also der alte Bund, der jetzt durch den neuen Bund ersetzt wird. Und man könnte auch vermuten, dass diese Mauerleute, die da ganz links sind, diese Bauhandwerker, die Maurer, dass es auch ein Hinweis auf jüdische Gelehrte sein soll. Aber, und das wäre auch ein großer Unterschied, wenn man das jetzt bei anderen Bildern wahrnehmen würde, es hat keinen antisemitischen Zug, den hier drin ist. Also die könnte man viel mehr karikieren, wenn man sie darstellen will. Wenn man also etwas sagen will nach dem Motto, das ist vergangen, alter Bund, ganz schlecht und jetzt kommt das gute Neue. Nein, es ist eine Andeutung von alt und neu. Und das ist nicht das Einzige, was Dürer uns jetzt hier in dieses Mauerwerk eingebaut hat. Also alt und neu, der alte Bund, der neue Bund. Wenn wir den Blick nach ganz oben rechts, dann sehen wir da noch so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es auf euch wirkt. Da liegen zum einen so nochmal die Bretter, Verschalungsbretter oder solche, Gerüstbretter, die da so aufgelegt sind. Wirkt das auf euch noch? Seht ihr da noch was drin? Das wirkt wie ein Kreuz. Interessanterweise. Er hat die da nicht nur so hingelegt, weil irgendwo muss da was rumliegen, sondern er hat da so ein Kreuz eingebaut. Es wirkt etwas wie ein Kreuz. Und dann noch, wenn man noch genauer hinschaut, sind da so die kleinen Vögelchen, die da sind. Das sind Tauben. Und die eine Taube, die da in der Mitte im Himmel da fliegt, die sieht schon fast aus wie so eine Heiliggeist-Taube, so wie der Heilige Geist für gewöhnlich dargestellt wird. Wie gesagt, ich muss mir das Bild unbedingt mal im Original ansehen, um zu sehen, wie das dann tatsächlich aussieht. Eine bessere Auflösung habe ich nicht gefunden. Also hier so ein Hinweis, es geht in dieser ganzen Szene, es geht um das Alte, es geht um das Neue, um den neuen Bund und dieses Kreuz überdeckt nochmal diese ganze Szene. Und der Heilige Geist fliegt da auch dazu, sodass wir also nicht nur diese eine Linie haben, die durch das Licht symbolisiert wird, das auf Jesus Christus hinweist, sondern wir haben dann auch noch diese andere Linie, die das Ganze nochmal überdeckt, fast so wie ein Dach darüber schwebt, nämlich dass der da geboren ist, auch der ist, der später am Kreuz für uns sterben wird und der Heilige Geist, der dann dadurch ja die Gemeinde gründet, was ganz Neues schafft. Diese Ruinen sind ja etwas eigenartig, nicht nur, dass es Ruinen sind, sondern sie sind ja auch schon mit Neuem bewachsen. Ist interessant, also das nicht nur kaputte Ruinen, das könnte man ja darstellen, rußgeschwärzt oder ganz furchtbar, ganz schwarz, sondern diese Ruinen, das Alte ist bereits mit neuem Leben erfüllt. Es beginnt was Neues in der ganzen Szene. Wir haben also ein Bild, was gerahmt ist. Ihr seht hier gerade, wer da jetzt rahmt und was aus dem Dunkel ins Licht hineingeht. Also diese beiden, die da rechts und links noch daneben stehen, sind zwei Heilige. Links der heilige Georg, der da gerade den Drachen besiegt hat. Man sieht ihn noch zu seinen Füßen, so einen toten Drachen da. Den hat er gerade besiegt. Und dann ist rechts der heilige Eustachius. Ist einer der 14 Nothelfer. Es gibt ja so besondere Heilige. Ich kenne mich in der katholischen heiligen Szene nicht ganz so gut aus, aber es gibt da besondere Heilige, die man besonders gerne anrufen kann in großer Not. Der Eustachius, der ist sowas Ähnliches wohl auch wie der Hubertus, also für die Jäger, deswegen da oben auch das Geweih. Aber es ist auch einer, den man in besonderen Notfällen anruft. Und wenn ihr euch vorstellt, es ist ja kein zwei, nicht nur nebeneinander dieses Bild, sondern man kann diese Flügel ja leicht ankippen, wenn man jetzt davor stehen würde, dann würden diese beiden Heiligen auf diese Szene schauen. Ihr seht, die gucken ja so ein bisschen runter und wenn das jetzt noch so leicht angekippt ist, dann schauen die so richtig auf diese Szene. Sie kommen aus dem Dunkel. Also der Hintergrund von den beiden Heiligen ist also richtig tief schwarz. Sie kommen aus diesem Dunkel und kommen im Grunde in diese Szene hinein. Also das, was dieses Bild von Dürer überstrahlt oder aussagt, ist, es gibt alt-neu, geht aus dem Dunkel in das Licht. Und was ist der Hintergrund für dieses Bild? Wie gesagt, es ist eigentlich eine Stiftung einer wohlhabenden Familie, die sich damit verewigt hat für alle Zeiten, das ja. Aber es ist in einer bestimmten Zeit gemalt worden, nämlich als das Dunkel, das Schwarze, die Menschen noch, ich hätte gesagt, fast so ähnlich beschäftigt hat wie uns heute. Zur Zeit von Dürer ist die schwarze Pest zweimal durch Nürnberg gezogen. Er wurde da jedes Mal bewahrt davor, auch durch fleißigen Einsatz seiner Frau, die also sehr dafür gesorgt hat, dass ihr Haus immer schön verschlossen war vor diesen Dingen. Zweimal ist die Pest durch Nürnberg gezogen. Ich habe irgendwo gelesen, dass beim zweiten Mal wohl von 25.000 Einwohnern am Ende nur noch 17.000 übrig waren. Also das ist eine ganz, ganz konkrete Bedrohung. Und was sagt uns hier Dürer mit diesem Bild angesichts der Pest, eben angesichts dieser überaus großen Lebensbedrohung? Was hilft heraus aus der Finsternis? Was hilft uns da, wenn wir in dieser Not sind? Was ist seine Botschaft, seine Message, die er in diesem Bild eingebaut hat? Jetzt kann man sagen, was hat er erstmal nicht gemacht? Er hat kein übliches Heiligenbild gemalt. Hätte er auch machen können. So, es gibt da klassische Vorgaben, wie man so ein Heiligenbild malt. Er hat auch kein Marienbild gemalt, wie sie so üblich sind. So Wallfahrtsmarienbilder, wir kennen sie ja. Sondern er hat das Evangelium hineingemalt. 1500, wie gesagt, es ist noch nicht Reformation, also Luther ist noch, auf den kann man noch 20 Jahre ungefähr warten, bis der richtig losgelegt hat, aber es hat schon einen ganz, ganz starken reformatorischen Zug, wenn man das sagen kann. Es ist nicht ein Heiligenbild, wie es damals üblich war, sondern es hat ein Evangelium, es ist eine Botschaft vom Evangelium. Er sagt hier in diesem Bild, es kommt auf Jesus an. Es kommt in dieser Zeit auf Jesus an. Er ist der, der uns helfen kann, der uns aus der Finsternis herausholt. Zwar mit den Heiligen dabei, okay, das war damals so. Dürer war noch nicht evangelisch, das ging noch nicht. Aber er hat schon ganz stark diesen Zugang dazu gehabt. das Evangelium im Sinne einer Vorreformation. Ich will uns das mal mit einem Bibelwort in Verbindung bringen aus Johannes 8, Vers 12, wo Jesus das von sich selber sagt, wer er ist für uns. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher, vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Das ist die Nachricht, die in diesem Bild von Dürer steckt. Mit Jesus, mit diesem neugeborenen Baby, ist das Licht der Welt in diese Dunkelheit hineingekommen. Als ich das gelesen habe, als ich mich mit diesem Bild beschäftigt habe und dann rausgefunden habe, dass es eigentlich ein Pestbild ist, ein Pandemiebild, kann man das auch nennen, dachte ich, das ist übertragbar. Unsere Pandemie, die uns jetzt schon seit 1,5 Jahren so sehr beschäftigt oder 2 Jahren so sehr beschäftigt, ist bei weitem nicht so eine Bedrohung wie damals die schwarze Pest. Also wer das gleichsetzt, der verachtet, was wir heutzutage an medizinischen Möglichkeiten haben, die wir nutzen können und so weiter. Also das ist so gesehen nicht zu vergleichen. Aber wir erleben es auch als eine Dunkelheit, als eine etwas, was uns das Leben schwer macht, uns behindert in allen Zusammenhängen. Ich dachte, hat das was dafür zu sagen? Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen der Pandemie und Gott? Wie kann man da etwas in Beziehung setzen? Und ich will mal 2 Dinge nennen, die möglich sind, die auch hier und da so formuliert werden. Es gibt manche, die das als ein Strafgericht Gottes sehen. Und dann gibt es seitenweise, wer sich da ein bisschen YouTube-kundig machen will oder so, da gibt es also Leute, die das mit großer Vollmacht verkünden, dass es ein Strafgericht Gottes ist, weil wir alle so gottlos geworden sind in dieser Welt und dass man deswegen schickt Gott jetzt hier mal sowas. Das ist so ähnlich wie die Pest natürlich damals auch gesehen wurde, ne, von denen, die da Angst davor haben. Gott straft uns mit allen Auswüchsen, die dann daraus gekommen sind. Das ist so die eine Möglichkeit, eine extreme Möglichkeit, solche Erfahrungen, solche Geschichten zu interpretieren. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, das hat gar nichts mit Gott zu tun. Das wird auch gesagt, auch von Christen gesagt. Also mir geht es jetzt nicht darum, was irgendjemand sonst erzählt. Das hat gar nichts damit zu tun. Das ist ein Naturphänomen, natürlich, das wissen wir. Diese Pandemie, Viren, das ist etwas, was biologisch passiert, sich ausbreitet. Was hat das denn mit Gott zu tun? Nämlich, weil man gerade verhindern will, dass man irgendwie sagt, es könnte ein Strafgericht Gottes sein, mit dem er uns heimsucht. Also das wären so die Extreme. Die einen sagen, Gott schickt das, um uns zu strafen oder zu ermahnen in unserer Gottlosigkeit. Und die anderen sagen, nein, das ist mittelalterliche Sicht der Dinge. Sowas können wir heute gar nicht mehr sehen. Ich würde das von dem, was ich, wie ich meinen Glauben lebe und erfahre, in einer Mischung sehen. Also nicht mit dem Strafgericht, das fände ich auch sehr schwierig. Aber zu sagen, das hat mit Gott gar nichts zu tun, wäre mir dann auch auf der anderen Seite zu weit. Dann würde ich sagen, dann läuft das so nebeneinander her. Also Gott hat, weiß ich nicht, was für die Seele und alles andere geht ihn nichts an. Wie gehen wir damit um? Als Menschen, die sich Christus anvertraut haben. Ich würde das von diesem Bild her auch so interpretieren von dem, was Jesus sagt, dass wir ihm vertrauen inmitten dieser Realität, mit der wir umgehen können und müssen. Also wir müssen es nicht unbedingt interpretieren im Sinne von Gott schickt etwas, damit wir gestraft sind. Aber es wäre auch zu wenig zu sagen, der kann da auch gar nichts dazu. Der guckt auch nur zu, was so in dieser Welt heutzutage passiert. Sondern auch Gott redet in solchen Erfahrungen. Jesus ist das Licht der Welt. Wir können uns ihm anvertrauen inmitten der Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen, die uns aber auch das Leben schwer machen. Also diese Pandemie, wie gesagt, nicht zu vergleichen mit der Pest im Mittelalter oder auch nicht zu vergleichen, wie das in manchen nicht so wohlhabenden Gegenden dieser Welt heutzutage erlebt und erlitten wird. All das ist relativierend, aber trotzdem betrifft es uns. Trotzdem gehen wir damit um und müssen wir damit umgehen, dass uns das Leben auf die Weise ja behindert und schwer wird, vielleicht sogar wir krank werden. Wir sind bisher da bewahrt geblieben, zumindest soweit ich das weiß, in unserer Gemeinde. Und das ist auch gut. Wir sind da auch vorsichtig, das ist auch gut. Wir sind da dankbar, aber es gibt genug, die das nochmal ganz anders betrifft, die entweder krank geworden sind oder sogar Menschen verloren haben. Aber inmitten dieser Dunkelheit leuchtet Jesus hinein mit seinem Licht. Er ist der, der diese Welt in seiner Hand hat. Und wir können uns ihm anvertrauen. Und ich finde immer, wir als Menschen, die mit Jesus leben, sind Realisten, insofern, dass wir sagen, es ist eine Krankheit, es gibt da biologische und sonstige Zusammenhänge, aber zugleich vertrauen wir uns darin Jesus an. Wir sind ihm nicht ausgeliefert. Wir sind nicht hilflos ausgeliefert und können auch nichts, sondern wir wissen, wir können uns Jesus anvertrauen. Und manchmal gibt es Situationen, wo ich einen Schritt gehen kann im Vertrauen auf Jesus. Nicht, weil ich leichtsinnig bin, sondern weil ich weiß, jetzt ist es wichtiger, im Vertrauen auf Jesus etwas zu gehen. Jemanden zu besuchen, wo Not ist, wo ich vielleicht aus Angst das sonst nicht machen würde. Aber vielleicht ist es dran, jetzt jemanden zu besuchen, zu sagen, okay, ich bin vorsichtig, wir halten den Abstand, aber ich werde es trotzdem mich darauf einlassen. Ich werde hingehen, weil ich Jesus vertraue und mit ihm unterwegs bin, weil diese Pandemie nicht das letzte Wort hat, ich mich nicht völlig dem ausliefern muss. Jesus ist das Licht der Welt. Und wer sich ihm anvertraut, sagt ihr, wer mir folgt, wer ihm nachfolgt, der irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Der ist dem nicht hilflos ausgeliefert, was im Moment Sache ist, was viele ganz hilflos macht, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird ein Licht auch in dieser Situation haben, eine Orientierung. Und dazu möchte ich uns ermutigen und einladen, dass wir uns so Jesus anvertrauen, mit ihm leben, mit dem, was im Moment nötig ist, aber auch immer mit der Zuversicht, mit dem Blick, der darüber hinausgeht, weil Jesus unser Herr ist und nicht diese Situation, in der wir leben, ob es diese ist, auch andere schwere Situationen. Er ist der, der in diese Finsternis hineingekommen ist. Als kleines Baby, wie in diesem Bild zu sehen, aber zugleich als der, der für uns am Kreuz gestorben ist und der auferweckt wurde und wodurch den Heiligen Geist Neues geschieht. Gott segne uns in dieser Situation, in der wir sind, dass wir uns ihm anvertrauen können. Amen. Wir wollen Gott loben mit einem weiteren Lied, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, und anschließend bitte ich Elisabeth, mit uns zu beten.